Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast zur Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Und dazu begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Im Stadtgespräch setze ich heute meine Serie zu 100 Jahre Radio fort. Dazu habe ich mich in das Depot des Elektromuseums in Erfurt begeben, am Zughafen. Dort traf ich Experten und Bewahrer der Industriegeschichte im Bereich Radio und Röhren, Walter Zimmermann, Gerhard Rohleder und Ingo Rosenblatt. Sie haben nach dem Ende der DDR zusammen mit Stefan Lukai und unter dessen Leitung und vielen anderen aus den Betrieben Geräte, Maschinen, Produkte und Bücher gesammelt und in einer umfangreichen Ausstellung veröffentlicht. Dieses Elektromuseum in der Schlachthofstraße musste jedoch seine Räume aufgeben und besteht heute nur noch als Depotsammlung. Im Depot sind die Mitarbeiter des Museums nach wie vor ehrenamtlich tätig. Und dort habe ich sie vor Ort aufgesucht, um an Ort und Stelle nach den Anfängen der Radio- und Röhrenproduktion hier in Erfurt zu forschen.
Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus.
Leih mir dein Ohr, geliebtes Publikum.
Achtung, Angelina.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
100 Jahre Radio. Beiträge zur Rundfunkgeschichte von Richard Schäfer.
Erfurt hat ja wesentliche Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Radioempfänger gebaut werden konnten. Wann ging das hier in Erfurt los?
Nach dem Krieg hatte man hier im Funkwerk einen Empfängertyp gebaut. Und da wurde eine kurze Zeit im Funkwerk gebaut und dann hat man aber im Funkwerk die Produktion auf andere Sachen umgestellt, auf Geräte, Messgeräte und so weiter. Wie gesagt, es blieb bei dem einen Rundfunkgerät, was man gebaut hat.
Und dann nicht wieder, bei Funkwerk nicht wieder?
Im Funkwerk nicht wieder, nein.
Ist aber hier in Erfurt mit der Produktion von Röhren ein wesentlicher Grundstein gelegt worden für die spätere Produktion von Radiogeräten, Rundfunkgeräten in allen möglichen Formen. Und für diese Röhrenproduktion brauchte man Forschung, man brauchte wissenschaftlichen Vorlauf, man brauchte Material und entsprechende Fachleute, die das auch umsetzen konnten. Wo sind die hergekommen? Sind die hier in Erfurt vorhanden gewesen, ausgebildet worden oder sind da auch welche eingeflogen worden, wie man heute so schön sagt?
Wahrscheinlich auch eingeflogen worden, denn die Anfänge reichen ja zurück bis ins Jahr 1937, als Telefunken hier begann, den Zweigbetrieb zu errichten. 1937, 38 war das. Und in diesem Zweigbetrieb wurden sowohl zivile Empfängerröhren als auch militärische Röhren hergestellt. Und die Fachleute dazu lagen natürlich nicht einfach auf der Straße. Das Know-how bestand ja, das Hauptwerk war ja in Berlin, sodass anzunehmen ist, dass von dort am Anfang dann auch die Fachkräfte kamen. Nach 1945 sah das natürlich ein bisschen anders aus. Da musste dann wieder von vorn angefangen werden und da hat sich das, ja, da wurden dann die Stückzahlen und das Sortiment dann erst richtig erweitert.
Jetzt muss man sich natürlich heute, wenn man heute ein Radiogerät kauft, das ist ja so Zigarrenkistengröße, schon bei dem Begriff Zigarrenkiste gehen ja die Meinungen auseinander. Das weiß schon keiner mehr, wie groß das ist. Wie muss man sich denn das vorstellen, so ein Radiogerät in der Anfangszeit mit Röhren produziert oder mit Röhren bestückt? Wie viele Röhren waren dazu notwendig und welche Parameter hat es für so ein Radio gegeben?
Also wenn wir jetzt vom einfachsten Fall erstmal ausgehen, der Detektorempfänger, der hat halt keine Verstärkerröhren gebraucht und der war tatsächlich dann in irgendeiner kleinen Zigarrenkiste gern mal eingebaut, beziehungsweise auch in Gehäusen, die ähnlich aussahen. Dann wäre das nicht aufwendigere Modell der Geradeausempfänger, der Einkreiser, der dann zumindest eine Gleichrichterröhre, eine Audionröhre, die also dann... Die Gleichrichterröhre hat die Netzspannung gleichgerichtet, die Audionröhre hat die Hochfrequenz gleichgerichtet und eine Niederfrequenzröhre im Allgemeinen gebraucht hat. Also diese drei Röhren hat man mindestens gebraucht für so einen einfachen Empfänger, der dann für ja, bezahlbares Geld die nahegelegenen Sender empfangen konnte. Oder wer halt ein bisschen mehr Feingefühl hatte und sich auskannte, der konnte da auch ein bisschen mehr rauskitzeln. Ja, und dann gab es eben wirklich bei der Massenverbreitung von Empfängern dann den sogenannten Volksempfänger, der im Dritten Reich halt eingeführt wurde. Natürlich damals mit dem Ziel, um möglichst mit der Propaganda jedes Haus, jeden Menschen zu erreichen. Aber das hat eben dazu geführt, dass dann in Deutschland das Radio wirklich ein Massenmedium geworden war.
Dann hatten die Leute auch gelernt, andere Sender zu hören.
Kleine Ergänzung, man konnte natürlich auch noch ein bisschen was rauskitzeln, so wie es Ingo erwähnt hat, indem man eine gute Antenne verwendet hat. Das war eben auch der Grund, weswegen viele Haushalte sich draußen im Freien, wenn es denn möglich war, eine sogenannte Langdrahtantenne 20, 25, 30 Meter lang gespannt haben, um da eben möglichst guten Empfang zu haben.
Zu den Röhren nochmal zurück. Da hat sich ja auch eine Entwicklung vollzogen. Man musste ja immer wieder beim Material neu ansetzen. Zum Teil die Glaskolben waren notwendig, um ein Vakuum herzustellen, das also den Elektronenfluss ohne Widerstand ermöglicht. Da entstehen aber trotzdem Temperaturen, ne? Und dann mussten also auch Anforderungen an das Glas erfüllt werden.
Ja, ich bin jetzt nicht der Röhrenspezialist, aber es mussten natürlich Glassorten sein, die sich möglichst ähnlich von der Wärmeausdehnung verhalten haben, wie die Drähte, die dort durchgeführt werden mussten. Denn irgendwo musste man ja in die Röhre den Strom reinbringen, zur Heizung oder überhaupt, um den Elektronenfluss in Gang zu setzen, die Anodenspannung.
Und dann durfte das Glas auch keine Blasen haben oder musste also relativ rein sein, so, oder?
Ja, das muss es unbedingt. Also einmal das, was Ingo schon gesagt hat, der Ausdehnungskoeffizient von dem Glas und den Kontaktstiften musste möglichst übereinstimmen, sodass da bei der unterschiedlichen Temperaturwechselbeständigkeit es zu keinen Rissen kam. Denn diese Vakuumdichtigkeit, die musste immer gewährleistet sein, sonst hätte die Röhre nicht weiter funktioniert. Ein anderer Punkt außer der Wärmebeständigkeit ist natürlich auch die Isolationsfähigkeit des Glases. Insbesondere bei den moderneren Röhren waren die Kontaktstifte ja ziemlich dicht nebeneinander angeordnet, nur so 2, 2,5, 3 Millimeter, sodass auch der Isolationswiderstand gegeben sein musste. Wenn man bedenkt, die Anodenspannungen von den Röhren, also wenn man so will, die Betriebsspannungen, liegen ja zwischen 200 Volt bis 300, 400 Volt, je nach Typ. Und diese Isolation musste natürlich durch das Glas gegeben sein. Und deswegen wurde auch häufig stark bleihaltiges Glas verwendet, das eben diese gute Isolationsfähigkeit besitzt.
Hast du jetzt schon gerade gesagt, an den Röhren waren ja relativ viele Kontaktstifte. Ich weiß nicht, die Zahl immer 12 bis 16 oder so. Und das musste ja eingearbeitet werden. Das ist ja eine filigrane Arbeit. Wer hat das gemacht?
Da gab es spezielle Glasbläser, die das, also technische Glasbläser, die das durchgeführt haben. Es ist, glaube ich, auch eine Thüringer Erfindung, wie man das Glas mit dem Metall verbindet und dabei noch die Dichtigkeit erzielt. Es gab allerdings auch Röhren, die hatten ein Blechgehäuse. Da war die Problematik ein wenig anders, aber das Glas war das bessere Material dann.
Ein Problem bei der Röhrenherstellung, zumindest war das im alten Elektromuseum zu sehen, dieses Röhrenkarussell. Jede Röhre musste ja einzeln geprüft werden. Und da musste geschaut werden auf die Materialzusammensetzung, also auf das Glas, ob das gesprungen war oder ob das fest war, auf die Kontakte, was noch. Das war eine eintönige Arbeit.
Naja, es gab bei den Röhren, bei der Montage der Röhre, wurde eine sogenannte Getterperle mit eingefügt. Die wurde dann durch eine Induktionserhitzung wurde die verdampft und schlug sich dann so als silberne Metallkappe auf der Röhre oben nieder. Und das war das Zeichen, dass die Röhre dann vakuumdicht ist. In dem Moment, wo dann Luft reinkommt, wird das Zeug weiß und die Röhre funktioniert nicht mehr, weil sie Luft gezogen hat. Und das wurde auf diesen Automaten, auf diesen Drehautomaten oder wie man das halt, Röhrenprüfautomaten, wie man das so bezeichnet, dann automatisch durchgeführt.
Und diese Röhrenprüfautomaten sind hier in Erfurt auch selbst hergestellt worden?
Ja, das war einer der Merkmale des Funkwerks Erfurt, dass ein Teil der Produktionsausrüstung eben auch selbst hergestellt wurde. Hatte natürlich ökonomische Gründe, weil solche speziellen Ausrüstungen gab es ja nun nicht überall zu kaufen. Man hätte es eventuell für harte Devisen kaufen können, wenn man das Geld gehabt hätte. Aber die Alternative war eben die Eigenentwicklung dieser Ausrüstung. Und da zählte eben dieser Röhrenprüfautomat mit dazu, der übrigens auch in anderen Betrieben dann verwendet wurde. Das ist aus den Dokumenten, die wir hier haben, im Archiv auch belegt.
Das heißt also, da waren also eine ganze Reihe von Fachkräften notwendig. So in etwa im Blick, also ausgebildete Facharbeiter zum einen, aber auch Ingenieure, Diplom-Ingenieure und Höheres.
Also ich weiß, dass das Funkwerk dann nach dem Krieg sich die Beschäftigtenzahl kontinuierlich entwickelt hat. Das ging, am Anfang waren das so 1.000, 2.000 und bis nachher in die 80er Jahre, als dann Halbleiter-Schaltkreise produziert wurden, da waren es ja dann bis zu 8.000. Also es waren immer mehrere Tausend Beschäftigte mit einem vergleichsweise hohen Anteil von Ingenieuren. Ja, die Ausbildungsstätten befanden sich ja auch zum Teil in der Nähe, nämlich in Ilmenau, wo die Hochschule, erst Hochschule für Elektrotechnik, später dann Technische Hochschule.
100 Jahre Radio. Beiträge zur Rundfunkgeschichte von Richard Schäfer.
Ich setze das Gespräch mit den Experten vom Elektromuseum Erfurt zum Thema 100 Jahre Radio jetzt fort.
Nochmal zurück zu den Radios selbst, also 100 Jahre Radio. Wann hat das so in etwa in Thüringen angefangen, weil von den Volksempfängern abgesehen, dass sich die einzelnen Haushalte mit Radios eingedeckt haben?
Das ging eigentlich los ab Mitte der 1920er Jahre, als es eben hier möglich war, von Leipzig her hauptsächlich Rundfunk überhaupt zu empfangen oder mit vertretbaren Mitteln möglich war. Ja, dann gab es eben durch auch Vorgängermodelle der sogenannten Volksempfänger durchaus die Möglichkeiten. Die Firma Löwe zum Beispiel hat da schon in einem Röhrenkörper, in einem Röhrengehäuse mehrere Systeme untergebracht, um damit eben Geld zu sparen und möglichst preiswerten Empfänger herzustellen. Ja, dann gab es den Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren natürlich viele Radios auch durch Kriegseinwirkung kaputt gegangen und es war ein sehr, sehr großer Bedarf da. Und gerade hier in Thüringen gab es unzählige kleine Firmen, die dann angefangen haben, aus irgendwelchen Resten von Militärmaterialien, aus vorhandenen Röhren, aus der Militärtechnik dort erste Geräte zusammenzubauen. Und so ist es dann auch gekommen, dass halt in den 50er, 60er bis 80er Jahren hier in Thüringen sehr viel Industrie war, die Radios hergestellt hat. Also Sternradio Sonneberg kennt sicherlich jeder noch, aber eben auch dann in Neuhaus, das zwar eigentlich Röhrenwerk, die aber dann später auch hauptsächlich Kofferempfänger hergestellt haben, oder in Bad Blankenburg, heißt zwar Antennenwerk, aber die haben dann auch Radiogeräte gebaut, zum Beispiel den Annette, den Radiorekorder, den kennt sicherlich der ein oder andere noch. Autoradios wurden in Bad Blankenburg hergestellt, sowohl in Bad Blankenburg als natürlich auch in Eisenach, sodass also dann hier einige große Betriebe waren, die das hergestellt haben, auch Mühlhausen, das erst Röhrenwerk, dann später Mikroelektronik hat Radios hergestellt, aber auch viele kleinere Hersteller, die es hier in Thüringen gab. In Apolda zum Beispiel gab es die Firma Ionradio, in Lauscha, das Walterfunkwerk Lauscha. In Eisenach gab es einen Hersteller oder wenn wir ein Stückchen weiter schauen, in Quedlinburg am Harz, die Firma Gerufon, die dafür bekannt war, sehr hochwertige, empfindliche, also empfangsstarke UKW-Empfänger zu bauen.
Mhm. Ja, hier im Museum gibt es Regale, will ich mal sagen, ja, wo alle möglichen Radiotypen stehen. Und es war ja wohl auch so, dass bestimmte Radiotypen nach Thüringer Städten benannt worden sind.
Ja, da gab es den Ilmenau, Sonneberg, Halle,
Eisenach,
Erfurt. Ja, Erfurt auch.
Weimar.
Mhm. Weimar 1, 2, 3 und so weiter.
Wodurch unterschieden die sich? Nur durch den Namen oder auch durch die...
Vor allen Dingen waren ja die Rundfunkgeräte dieser Zeit sehr aus Holz. Da wurden schöne Möbel draus gemacht, die dann auch den Ton wiedergeben können. Und darin unterscheiden sich die Geräte doch erheblich. Wie es mit dem Innenleben ist, da müsste man sich die Schaltung im Einzelnen anschauen. Die Anzahl der UKW-Tasten, Mittelwellentasten, Kurzwelle 1 bis 3 Tasten und so weiter, da wurde viel variiert.
Da fällt mir noch eine Sache ein, die ich in meiner Kindheit immer bewundert habe. Das war das magische Auge. Das war ja fast an jedem Radiogerät dran. Vielleicht kann mal jemand erklären, was das gewesen ist.
Genau, das magische Auge hat grün geleuchtet, heißt wahrscheinlich deswegen magisches Auge, weil es in der ursprünglichen Form halt einen runden Anzeigebereich hat und ja sicherlich einem Auge recht ähnlich ist. Später waren das dann fächerförmige Anzeigen oder bandförmige Anzeigen, die genutzt wurden. Man hat das magische Auge an Radiogeräten einfach genommen, um zu zeigen, wann ist der Sender genau abgestimmt. Also wann ist das optimal und bringt auch die optimale Qualität. Gerade im UKW-Bereich war das dann für viele Bediener ein bisschen schwierig, dann wirklich die Stelle zu finden, wo der Sender gut abgestimmt ist und das Signal dann verzerrungsfrei zu empfangen war.
Also da musste man immer auch an der Sendeauswahl jonglieren und hin und her. Da gab es aber Hilfsmittel, Gerhard. Man hat sich ja auf den Skalen irgendwie merken können oder Stifte einsetzen können, welcher Sender wo wie am besten zu empfangen war.
Ja, erstmal gab es ja diese großen aus Glas oder Plexiglas großflächigen Skalen, auf denen die Sendernamen standen. Das war aber, wenn man ehrlich ist, nur eine Orientierung, weil sowohl die Frequenzen als auch die Standorte, das wechselte ja im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit immer wieder. Und hinzu kommt, dass die Empfangbarkeit ja auch abhängig ist von den jeweiligen Orten, an denen man sein Radio hat, sodass diese Orientierung nicht allgemeingültig ist. Also man musste sich das schon merken. Zum Zweiten, die Skalen sind natürlich auch mit den Frequenzangaben in Kilohertz, Megahertz versehen, sodass man sich das da auch merken kann oder eben auch mit bestimmten Markierungen. Also diese Möglichkeiten gab es schon. Einige spezielle Radios hatten auch damals schon, sowas gab es auch, sogenannte Feststationstasten, die auf bestimmte Frequenzen geeicht waren. Also das gab es auch schon sozusagen die Vorläufer der heutigen Speichertasten.
Und ich kenne auch noch Lösungen, die so mehr ins Häusliche gehen. Da wurde Leukoplast auf die Scheibe geklebt. Und dann, wo der Zeiger war, wurde mit dem Stift ein Strich gemacht.
Kopierstift.
Kopierstift
ja,
und so weiter, ja.
Und,
es gab auch Geräte, wo kleine Schieber sind, ja, wo man so kleine rote Zacken an in eine bestimmte Stelle schieben konnte. Und dann hat man da eben Kleber drauf gemacht und hingeschrieben, was es ist.
Und dann wusste man auch, wer zuletzt was gehört hatte. Und ich kann mich aber auch erinnern, die ersten oder am Anfang der Radiogeräte gab es ja noch Tasten für Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle. Ne, das war doch gängig. So. Und
das meinte ich vor mit K1, 2, 3 und 4 und so weiter. Da wurden bestimmte Frequenzbereiche ausgewählt und die wurden auf eine Taste gelegt und der nächste Frequenzbereich kam auf die nächste Taste und dann konnte man das durchdrücken. Das gab es für Mittelwelle und für Kurzwelle. Bei Langwelle war es nicht so tragisch und bei UKW auch nicht. Da gab es ja nur diesen einen Bereich immer, wo das sich abspielte. Aber bei dem anderen, wenn jemand hier im 49-Meter-Band was gesucht hatte, der musste dann eben auf K2 drücken und war schon etwas filigran manchmal.
Was aber auch von vielen beherrscht wurde. Ne? Also ich war immer fasziniert, wenn ich so ein Radio mit Tasten, früher am Anfang habe ich gedacht, da ist ein Klavier dran, ne? dass das überhaupt funktionierte. Aber die meisten haben das dann beherrscht und wussten, welcher Sender auf welcher Welle am besten zu empfangen war.
Hat sich in der Neuzeit allerdings alles entschärft, weil es Mittel- und Langwelle und Kurzwelle so gut wie nicht mehr gibt, weil die Frequenzen anderweitig verwendet werden.
Und auch das magische Auge hat sich irgendwann für immer geschlossen. Ne?
Wurde dann durch die LED-Kette ersetzt. Da tanzen die Leuchtbalken in Rot, Grün und Gelb. Aber das magische Auge hatte schon irgendetwas magisch.
Ich denke, es heißt auch Auge, weil es immer geblinkert hat. Ne? So. Ja, okay. Das sind also Sachen, die jetzt in der Geschichte sind. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Röhrenradios zurückkomme. Wir hatten vorhin den Vergleich Zigarrenkiste, so etwa eine Anzahl von Röhren. Und für die Hörerinnen und Hörer vielleicht noch, so eine Röhre muss man sich vorstellen wie ein großer oder mittelgroßer Lockenwickler, ne?
Ja, das kann man durchaus vergleichen.
Ja,
und, das waren dann aber schon die modernen Röhren. Die älteren Röhren, die waren schon ein Stückchen größer. Aber man hat alles weiterentwickelt und natürlich, weil die Röhren höhere Frequenzen verarbeiten mussten, mussten sie kleiner gebaut werden und natürlich auch, um Material zu sparen oder um dann kompaktere Radios zu bauen. Also ich sage mal, ein Röhren-Super geht etwa los von der Größe eines Schuhkartons. Und je nachdem, die Geräte unterschieden sich ja auch im Preis und in der Ausstattung. Wenn das dann mehrere Lautsprecher hatte, dann war das schon mal ein ziemlich großer Kasten, aber hat dann natürlich auch mit einem entsprechend guten Klang die Leute belohnt.
Und ja, bitte.
Ich wollte noch dazu erwähnen, dass eben das Radio nach dem Krieg zu den Möbelstücken gehörte. Hm. Da wurde mit Möbelpolitur geputzt, weil das Ding war ja 80 breit, 40 tief und 30 hoch. Das hatte seinen Platz im Wohnzimmer.
Und da wurde auch nicht jedes Holz dafür verwendet.
Wurde nicht jedes Holz, das waren filigrane Arbeiten. Dann wurden noch diese Zierblendenstreifen, diese Messing, Golden und so weiter. Die Lautsprecher waren unterschiedlich groß, damit der Sound richtig rüberkommt, wie das heute so schön heißt. Und der Stoff dazu war ein besonderer, der durfte nicht nach kurzer Zeit ausgilben oder so oder sich verfärben. Das war also, ein Radio war früher ein anderer Gegenstand als heute. Heute liegt das Ding irgendwo direkt auf dem Tisch rum, schreit. Und früher, das war dann eben ein Kulturgut, ein großes.
Und
dann gab es ja auch noch die Truhen.
Ja,
wir
ja.
haben hier in unserem Museum Truhen, da ist ein Radio drin verbaut. Da ist ein Plattenspieler drin verbaut. Und wenn man rechts das Türchen aufmacht, da standen die Weingläser und die Weinflasche dafür war eine Stelle da. Also es war ein komplexes Gerät.
Minibar.
Für mit, Kultur.
Ja, ja, mit Minibar, Kultur.
Ja.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, das werden Sie natürlich bestätigen können, man hat ja nicht Radio gehört wie heute. Früh aufstehen, Radio anmachen, abends ins Bett gehen, Radio ausmachen. Man hat ja da auch zu bestimmten Zeiten nur gehört, oder?
Einmal das natürlich, weil die Röhren haben sich im Laufe der Zeit auch verbraucht. Und das Radio war ein teures Gerät. Und zum anderen muss man natürlich dazu sagen, dass zu den Zeiten, wo das halt mit UKW losging, noch längst nicht in jedem Haushalt ein Fernsehgerät stand. Und insofern war dann eben das, was wir heute vielleicht abends haben, dass man den Fernseher einschaltet, um Unterhaltung zu haben, das war eben dann das Radio hören.
Ich muss auch dazu sagen, die Programmstruktur war ja auch damals eine völlig andere. Heute ist ja weit verbreitet dieses Spartenradio, das auf dem einen Radio Pop läuft, auf dem einen Sender Pop, auf dem nächsten Jazz und Rockmusik und so weiter. Damals gab es ja eine stärkere Verflechtung von Information und Unterhaltung und Bildung, was ja auch durchaus gewollt war. Also Großteil Nachrichten und dann eben auch Bildungsprogramme und dann eben auch die unterhaltenden Programme mit gewissem Bildungsanspruch. Also das war von Anfang bis Ende regelrecht durchkomponiert, durchkonstruiert, die Programme.
Und da wurden ja auch große Live-Konzerte übertragen. Ja. Ne? Später kam dann Sport dazu, Fußball. Ja. Ne? Das war natürlich auch nochmal ein besonderes Metier für sich. Und wie gesagt, ich habe ja hier in der Zietenstraße, in Theo-Neubauer-Straße, da war die Gaststätte Zietenrestaurant. Der hatte also 1928, 1929 damit geworben, dass er Radiosendungen anbietet. Ja? Und hat die Bude vollgekriegt damit. Ne? Also Radiokonzerte, hat er richtig in der Zeitung angekündigt, Montagabend Radiokonzert. Und da sind die Leute gekommen. Ne? Weil sich natürlich auch nicht jeder sein Radio leisten konnte. Wie Sie schon sagten, das war ein Kulturgut, ein Möbel. Und da hat man drauf geachtet. Ne?
Und ich habe Zonenrandgebiet nicht, auf der anderen Seite, im Sperrzonenrandgebiet habe ich gewohnt, in Lauscha. Und da hat man immer den Bayerischen Rundfunk gehört. Und da hörte man eben auch nach dem Krieg die Suchdienste.
Ja.
Alles, was bei der Börse so, wurden die Kurse runtergebetet. Ich habe es als Kind damals nicht verstanden, was diese ganzen Zahlen folgen sollten. Aber heutzutage kommt sowas im Radio nicht mehr.
Woran ich mich auch erinnern kann, die Tauchtiefen und die Wasserstände wurden also auch von der Elbe bis zur Saale durchgegeben. Ne? Wo ich dann auch immer da gestanden und Elbe und mir die Schleusen vorgestellt, wo man keine Ahnung hatte, wo das war. Ja, das sind alles Sachen, die dann aber eingeschlafen haben. Aber gerade diese Suchdienste vom Roten Kreuz und anderen, das hat mich also auch immer fasziniert, wenn man da die Namen gehört hat.
Ging immer relativ lange.
Ja, ja.
Da kam bis in die 50er Jahre. Dann kam kurz was mit Wetter und dann kamen noch diese Wasserstände und dann kam der Suchdienst. Ja, so 20 Minuten hat so eine Nachrichtensendung an sich.
Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche Ergebnisse gab, ob da jemand über diese Sachen jemanden gefunden hat oder so. Aber muss ja sonst.
Das muss gut funktioniert haben.
Sonst hätten sie es nicht gemacht. Ne?
Mhm. 100 Jahre Radio. Beiträge zur Rundfunkgeschichte von Richard Schäfer.
Im Depot des Elektromuseums Erfurt hier am Zughafen gibt es jede Menge alter Radios, alte Fernsehgeräte, Übertragungsgeräte, Rundfunktechnik, Röhren und viele andere Dinge en masse zu sehen, leider nicht in einem Museum. Die Zeit der Röhrenradios war zu Ende, als der Transistor die Welt eroberte. Und dann trat das Kofferradio auf und einer, der das heute noch pflegt, ist mein Kollege Sigi Tross aus Berlin, bei Alex Berlin, und das hört sich bei ihm so an.
Kofferradio, die deutsche Schlagersendung bei Alex Berlin. Kofferradio, Hits und Raritäten aus dem Osten. Am Mikrofon begrüßt Sie Sigi Tross.
In den 70ern trug man das Radio noch auf der Straße mit, auch eine Art Statussymbol. Und das war natürlich das Ende der Röhrenproduktion. Und wie diese Geschichte hier ausging, erzählen mir jetzt wieder die Kollegen vom Elektromuseum, Walter Zimmermann, Gerhard Rohleder und Ingo Rosenblatt.
Irgendwann hat das Radio einen Sprung gemacht vom Möbelstück zum Gebrauchsgegenstand. Ne? Dann erinnern wir uns an die Kofferradio-Zeit. Da gab es alle möglichen Kofferradios, weil es halt in war, die Musik mitzuschleppen. War so, ne?
Ja, vor allen Dingen mit der Einführung des Transistors, also mit der Erfindung des Transistors und der Einführung in der Radioindustrie. Dadurch wurden die Kisten kleiner, die Anodenspannung fielen weg, die großen Batterien musste man nicht mehr mit rumschleppen und man konnte dann das Gehäuse dem eigentlichen Volumen des Radios anpassen. Und Kopfhörer gab es damals auch schon, da konnte man noch kleiner bauen, wenn man den Lautsprecher weggelassen hat, dann hat das Ding mit Kopfhörer betrieben. Das sind dann so die Bastelversionen, die da so entstanden sind, auch wieder in Anführungsstrichen Zigarrenkistengröße.
Und es war ja so, dass diese Kofferradios auch robuster waren. Die Röhrengeräte konnte man ja auch nicht so ohne weiteres umhertransportieren. Ne? Das war ja
wegen der Unhandlichkeit.
Wegen der Unhandlichkeit und auch um die Röhren nicht zu beschädigen. Ne?
Ja, aber die wurden ja alle arretiert. Aber Röhrengeräte waren selten für den, Standardradios selten für den Transport gedacht. Dafür gab es dann später diese Subminiaturröhren, haben wir auch in unserem Depot Geräte. Das sind winzig kleine Röhren, so dick wie ein Kugelschreiber und nur halb so lang. Und die wurden eingelötet und so. Da konnte man auch schon relativ kleine Sachen bauen. Aber so richtig verbreitet hat sich das Radio mit dem Transistor.
Dann war aber mit der Röhrenproduktion hier erstmal Schluss.
Ja, nicht schlagartig. Man muss sagen, bis Anfang der 1980er Jahre lief ja die Röhrenproduktion hier in Thüringen. eben auch im Funkwerk Erfurt. Das ist einmal zurückzuführen natürlich auf den Ersatzteilbedarf. Ist ja, jeder Hersteller ist ja verpflichtet, noch die Ersatzteile jahrelang vorzuhalten. Und hängt auch damit zusammen, dass Fernsehgeräte noch eine recht lange Zeit eine Mischbestückung hatten. Also sowohl Transistoren als auch Röhren, sodass eben das bis Anfang der 80er Jahre ging. Ich wollte noch kurz was zum Kofferradio sagen. Es gab ja auch da so eine Art soziale Veränderung. Nach dem klassischen Modell bei den alten Röhrenradios war es ja so, dass dieses Möbelstück im Wohnzimmer stand und der Hausherr sozusagen bestimmte ja, welcher Sender gehört wurde. Bei den Kofferradios, auch wenn sie am Anfang nicht ganz billig waren, gab es ja dann eine Art Individualisierung. Also wir als Jugendliche, wenn wir ein bisschen was gespart hatten, konnten wir uns dann ein Kofferradio kaufen und eben die Musik hören, die wir wollten und die nicht die jemand von den Älteren vorgegeben hat. Das hat natürlich eine große Rolle gespielt.
Da hast du wahrscheinlich auch Radio Luxemburg und sowas gehört. Radio Luxemburg, was also hier zu empfangen war.
Ja, da hat man natürlich, das war natürlich auch das Interessante, dass man über die Bänder kurbeln konnte. Also nicht nur Mittelwelle, sondern auch Lang- und Kurzwelle und da alle möglichen Sender aus dem Ausland hören konnte.
Man konnte auch mit einem gescheiten Kofferradio Mädels beeindrucken.
Ja, okay.
Das spielte auch eine Rolle bei Jugendlichen.
Ja, auf jeden Fall, ja, doch.
Später kam dann das Moped und heutzutage muss es dann eben schon ein Mustang sein oder irgendwas Ähnliches. Aber angefangen hat das auch schon mit Kofferradios. Übrigens, gestern war ja 60 Jahre Kassette. Das war ja dann in Kombination mit dem Kofferradio auch noch ein wichtiger Punkt, dass man seine individuelle Kassette abspielen konnte.
Ja, da gab es viele Herausforderungen, auch für die jungen Leute, sich dieser technischen Entwicklung auch zu stellen. Ne? Also man hat ja dann abends gesessen und Radio Luxemburg abgehört oder mitgeschnitten und mit allen möglichen Nebeneffekten und so. War aber stolz, wenn man ja den ersten Titel der Stones, ich hab den, ja, oder so. Ne?
Damals war es ja auch so, dass die Rundfunksender, ob bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht, man hat dann ein Lied gespielt, hat es zu Ende gespielt, hat er eine Sekunde oder zwei Pause gehabt und dann ging das nächste Lied los. Heute hackt da die Werbung rein. Heute lohnt sich das nicht mehr, irgendetwas aufzunehmen. Zumal man es auch anders, die Musik mittlerweile bekommt, aber damals war man ja auf Rundfunk angewiesen, wenn man sich seine Bänder selbst zusammenstellen wollte.
Und heute wird sowieso alles übereinander gemischt. Ne? Da ist ja kaum noch ein Übergang, da geht eins ins andere über.
Überhaupt keine Wiedergabekultur.
Nun hat Erfurt dann irgendwann seine Rolle als Röhren- und Radioproduzent eingebüßt?
Ja, naja, Radioproduzent in Erfurt, das hat nicht wirklich eine Rolle gespielt. Das Funkwerk hat, wie Walter schon sagte, da mal ein Gerät gebaut, also einen Typ gebaut. Und ansonsten wurden jetzt hier in Erfurt nicht in größerem Maßstab irgendwo Radios produziert. Aber das ist ganz einfach eine Frage dessen gewesen, dass mit der politischen Wende dann Radios, die in Deutschland hergestellt wurden, nicht mehr konkurrenzfähig waren. Das ist in der damaligen Bundesrepublik, sind die meisten Firmen schon eher kaputt gegangen. Und hier bei uns in Thüringen hat sich das eben mit der politischen Wende dann halt ziemlich schlagartig abgespielt. Heißt, die Geräte aus Sonneberg, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, waren zwar grundsätzlich nicht schlecht, sicherlich dem internationalen Stand irgendwo immer 2-3 Jahre hinterher, aber einfach von den Produktionskosten her zu teuer, sodass sie eben in einem gesamtdeutschen Markt nicht mehr absetzbar waren. Das muss man leider so aus heutiger Sicht sehen oder hätte man vielleicht auch damals so sehen müssen.
Dann hätte sich auch keine Entwicklung in diesem Bereich noch gelohnt oder nachzurüsten oder so, ne?
Also die Gerätschaften, die halt aus dem asiatischen Raum kamen und kommen, heute kommt das halt alles aus dem asiatischen Raum, die sind eben konkurrenzlos billig, weil die Firmen dort A, ganz andere Stückzahlen herstellen können und B, dann zum Teil auch geringere Lohnkosten haben. Das sind dann eben Produkte, die lohnen sich nicht mehr hier im europäischen Raum herzustellen, weil es dann keiner bezahlen kann.
Und es wurde auch in der Montagetechnologie aus dem fernöstlichen Bereich sehr viel getan. Da macht das Schnapp, Schnapp, Schnapp und die Sache ist zusammengebaut. In der DDR wurde der Schraubenaufbau nach TGL XYZ gemacht. Schraube, Federring, Sicherungsring und dann wurde es erst festgeschraubt. Sehe ich ja bei den Geräten, die wir hier haben, auch, die sind zeitlos unmodern und technologisch vollkommen verquer gebaut. Das ist, war dann bei den Radios eben auch so. Wir mussten im Funkwerk, wenn wir Leiterplatten gebaut haben, unter die Widerstände noch Keramikfüßchen drunter schieben. Das wurde abgebogen und dann erst gelötet. Das haben andere Leute nie gemacht.
Viele manuelle Arbeit. Ja. Und ich kann mich erinnern, wenn die Mutter aufgesetzt wurde, wurde die dann noch mit einem Lack versehen, dass sie sich nicht bewegt.
Sicherungslack, ne? Ja. Lauter solche Sachen.
Alles so, ja.
Hat der Westen nie. Und dann, was für mich jetzt aus der heutigen Zeit fürchterlich ist, die Erfindung der Kreuzschlitzschraube hat einen gewaltigen Sprung gemacht. Wenn man jetzt etwas mit so einem flachen Schraubenzieher in eine Schraube rein, bevor man den Schlitz gefunden hat, furchtbar. Hat viel zu lange gedauert. Und deswegen ist das halt alles.
Deswegen waren da auch immer riesige Bänder, eine riesige Bandproduktion. Jeder hat irgendwie 2-3 Handgriffe gemacht und dann das Ding weitergeschoben. Und das war also relativ aufwendig. Andererseits sind viele Leute dadurch in Lohn und Brot gekommen. Aber es war mitunter eine Knochenarbeit, denn das wurden ja immer nur Pfennige bezahlt.
Aus heutiger Sicht haben wir relativ technologisch kostenungünstig produziert. Es wäre besser gegangen.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Im Depot des Elektromuseums Erfurt gibt es natürlich auch eine Archivbibliothek und die umfasst ca. 200 Regalmeter und beinhaltet die Geschichte vom Funkwerk Erfurt, von der Mikroelektronik von 1948 bis 91 dazu Forschungsberichte, Entwicklungsunterlagen, technische Unterlagen und Arbeitsanweisungen, Prüfprotokolle. Es gibt ein Tonarchiv des Betriebsfunks vom Fernmeldewerk Arnstadt, Fachliteratur, Schaltungsunterlagen, Abgleich- und Serviceunterlagen, Lehrbücher, Firmenprospekte und so weiter und so fort. Und es gibt auch einen regelmäßigen Newsletter, den man online beziehen kann auf der Internetseite von www.elektromuseum.de. Und da gibt es jede Menge Neuigkeiten aus dem Elektromuseum. So war es das Inhaltsverzeichnis der Sommerausgabe 2023 vom Online, dem Magazin des Thüringer Elektromuseums, auf folgende Artikel hin. Da gibt es eine Einladung zu einem Symposium am 17. und 18. Oktober in Erfurt. Danach einen Beitrag: Ein bemerkenswerter Elektroingenieur, Franz Rösler, wird 80. Die Buchempfehlung: Freileitungsisolatoren 1845 bis 1970 von Wolfgang Böhme. Und ein Beitrag: Glas in der Elektrotechnik, elektronische Bauelemente, Glasdurchführungen, eine Fortsetzung aus dem vorangegangenen Magazin. Soweit diese Informationen zum Elektromuseum. Meine Empfehlung: dort einfach mal die Internetseite durchstöbern und da gibt es jede Menge interessanter Beiträge zu Bauteilen, zu technischen Entwicklungen und weitere Details zur Rundfunk- und Radiogeschichte, die natürlich zu unserem kulturellen und industriellen Erbe auch hier in Erfurt dazugehört. Damit sind wir nun am Ende der Sendung angekommen. Ich habe versucht, 100 Jahre Radiogeschichte in verschiedenen Beiträgen aufleben zu lassen und die vielen Facetten der Radiogeschichte hier auch in Thüringen darzustellen. Sie können die Podcasts dieser Sendung auf Anchor FM, auf Google FM und anderen Plattformen nachhören. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.